Ja, das ist so, wie der Markt das Ganze regelt. Und von daher finde ich schon, das darf erstmal vorkommen, weil wir ja das Ziel 100% erneuerbare Energien haben. Und dann sind das gerade vielleicht noch die, ja, ich sag mal, Kinderkrankheiten, mit denen man da zu tun hat.
Da würde ich vollkommen zustimmen. Es braucht diese Preissignale eben. Die können auch genau die richtigen Anreize setzen, um die Kinderkrankheiten, wie Herr Lindenberg das gerade formuliert hat, auch anzugehen und zu überwinden, entsprechende Anreize zu setzen.
Welcher Faktor ist am wichtigsten für die Stromproduktion? Steht dabei der günstigste Strompreis im Fokus oder sollte die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien das Wichtigste sein? Und was braucht es in Zukunft, damit die Stromversorgung zu jeder Sekunde grün und preisgünstig ist? Darüber sprach Erneuerbare Energien-Redakteur Tilman Weber mit Mats Bednarczyk, Referent für Energiesysteme beim genossenschaftlichen Energieversorger Green Planet Energy, und Marc Lindenberg, Geschäftsführer von Next Energy. Das ist Was jetzt passieren muss, ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, wie Ideen und Konzepte die Energiewende voranbringen.
Guten Tag, wir sprechen heute über Grünstrom, billig oder immer verfügbar. Was ist besser oder braucht es beides, abwechselnd oder gar gleichzeitig? Lassen Sie uns gleich mitten reingehen. Also im Spätherbst 2024, da hatte unsere Fragestellung, wie ich finde, eine ganz besondere plakative Zuspitzung erfahren auf internationaler europäischer Bühne sogar. Da haben Schwedens und Norwegens für Energie zuständigen Minister über Deutschland geschimpft, weil hier eine kurze Grünstromflaute war, die hohe Preise von bis zu 90 Cent pro Kilowattstunde in deren Strommärkten verursachten. Darf das nicht mehr vorkommen?
Naja, ob das nicht mehr vorkommen darf, ist immer so ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. Also vorkommen darf oder ob das nochmal vorkommen kann. Ja?
Also das. Ich meine jetzt erstmal darf. Also ist das so schlecht? Ist das so schlimm? Wenn mal ganz kurz.
Ich glaube, meiner Meinung nach als Stromvermarkter ist das nicht ganz so schlimm, wenn das mal vorkommt, weil wir ja auf der anderen Seite nicht immer nur die hochpreisigen Strompreise oder die hochpreisigen Stunden haben, sondern wir haben ja auch genauso Stunden, wo reichlich Strom da vorhanden ist und wir dann dementsprechend auch sehr, sehr günstige Strompreise haben. Und von daher, das ist so, wie der Markt das Ganze regelt. Und von daher finde ich schon, das darf erstmal vorkommen, weil wir ja das Ziel 100% erneuerbare Energien haben. Und dann sind das gerade vielleicht noch die Kinderkrankheiten, mit denen man da zu tun hat.
Mhm. Ja, inwiefern ist das schlimm? Das würde ich gerne noch ganz kurz von Ihnen wissen. Inwiefern ist es überhaupt schlimm, wenn sich das dann doch wieder ausgleicht? Gibt es da ganz große Verlierer dann sonst im Markt, wenn das mal kurz so hoch ist?
Naja,
Wendet sich das nicht weg sozusagen?
Ja, aus Verbrauchersicht ist das natürlich schon ein Warnsignal, was dann da gesendet wird, was natürlich dann der Verbraucher auch aufnimmt, als vielleicht ist unser Stromnetz überhaupt sicher, es gibt so extrem hohe Strompreise, aber wir sind ja in einem europäischen Stromverbund und haben einen europäischen Strommarkt. Wir haben zu dieser Zeit extrem viel Strom importiert, weil wir eine Dunkelflaute in Deutschland hatten. Und genau, das kann dann halt vorkommen in dem Moment, weil es halt aktuell noch nicht, dass das Netz nicht so ausgebaut ist und wir Flexibilitäten aktuell noch nicht im ausreichenden Umfang vorhanden haben. Das sind so die Gründe, wo man dann vielleicht nochmal dran arbeiten müsste, damit sowas vielleicht nicht so häufig vorkommt.
Okay, Herr Bednarczyk, wie sehen Sie das Lieferantensicht, Stromlieferantensicht, der solchen Strom vielleicht dann auch mal einkaufen muss, aber vor allem auch als einer, der diesen Strom erzeugt und in diesem Markt drin ist und den Strom zu diesem Preis dann verkauft sehen will, wie er verkauft werden kann eben. Ist es Ihr Ehrgeiz, nie teuren Strom zu produzieren? Macht das Sinn überhaupt? Es braucht doch Preissignale, damit ein Markt funktioniert, oder nicht?
Ja, da würde ich vollkommen zustimmen. Es braucht diese Preissignale eben. Die können auch genau die richtigen Anreize setzen, um die Kinderkrankheiten, wie Herr Lindenberg das gerade formuliert hat, auch anzugehen und zu überwinden, entsprechende Anreize zu setzen. Wir sehen, wie viele Batterien jetzt in der Pipeline sind, weil da eben ein Markt entsteht durch Preisschwankungen, der vor 5 bis 10 Jahren noch gar nicht da war, weil die Schwankungen die Anschaffung einer Batterie gar nicht gerechtfertigt haben.
Sie sagen auch Kinderkrankheit, das heißt, Sie wollen es auch ein bisschen, wollen Sie es abstellen?
Wir wollen es in dem Sinne abstellen, als dass wir mehr brauchen, also sowohl Assets in Form von Batteriespeichern und Elektrolyseuren, die darauf reagieren können, aber auch eine Lastverschiebung bewirken wollen. Denn es kann was Kritisches sein, wenn tatsächlich dieser Preis so extrem ist, dass Unternehmen darauf reagieren müssen. Andererseits ist es eben auch so, dass günstige Preise mitgenommen werden und dass sich dann im Mittel ganz gut ausgleicht. Aber je flexibler ich als Unternehmen bin oder je flexibler ich als Versorger bin und eigene Flexibilität im Portfolio habe, desto besser kann ich mit solchen Schwankungen natürlich umgehen.
Sie meinen, es braucht vernünftige Preissignale. Es braucht Preissignale, die dem Markt dienen und nicht den Markt verwirren. Ja? Kann man das so zusammenfassen?
Also vernünftig, ich glaube, der Markt funktioniert. Denn dieser Preis zu dem Zeitpunkt hat eben ein deutliches Signal gesendet, was physisch gerade los ist im System. Und auch ein Handlungsbedarf sozusagen aufgezeigt, der real da ist. Und ich würde nicht sagen, dass es in Zukunft solche Preisspitzen nicht mehr geben kann. Es wird solche Extremsituationen geben, aber auch eben wichtig, dieser Preis hat nicht signalisiert, dass irgendeine tatsächlich physikalische Gefahr besteht, dass die Versorgungssicherheit in irgendeiner Weise gefährdet worden ist.
Herr Lindenberg, Sie haben gerade angedeutet, mit Ihrer Gegenfrage, ob ich meine, ob solche Preise nicht mehr vorkommen können. Angenommen, sie wären zu vermeiden, also sie könnten nicht mehr vorkommen, weil man sie vermeiden kann. Also man würde das machen. Was stimmt denn heute dann im Strommarkt in Europa noch nicht dafür, dass das noch nicht reicht? Sind es einfach nur die fehlenden Speicher oder sind es auch die Regeln? Um es ganz, ganz kurz anzudeuten, wir brauchen da jetzt nicht zu tief in die Regeln reinzugehen, aber...
Ja, also ganz, um das ganz kurz anzudeuten, sind das meines Erachtens nach drei Kernpunkte, die man da rausstellen kann. Auf der einen Seite sind das, ist das fehlende Flexibilität, zum Beispiel durch Batteriespeicher, die heute extrem, Projekte extrem lange dauern, bis sie dann tatsächlich realisiert sind. Dann haben wir noch unheimlich viel ungenutzte Flexibilitäten. Das ist auf der, zum Beispiel auch auf der Verbraucherseite, in der Industrie, sind heute Flexibilitäten, die heute nicht gehoben werden oder nicht ausreichend gehoben werden. Naja, und das dritte ist halt der Netzausbau. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, der da auch ja leider zu langsam voranschreitet. Und wenn man das, da gibt es noch viele weitere Themen natürlich, aber diese drei Themen schon mal vorantreiben könnte, dann ja, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Inwiefern haben denn die Ziele der deutschen oder auch der europäischen Politik für die Strommärkte denn einen richtigen Einfluss auf solche Preisspitzen? Macht das einen Unterschied, ob Grünstrom, um bei unserem Thema zu sein, als Billigstrom geliefert werden soll oder also günstig, ja, oder als immer hundertprozentig grüner Vollwertstrom gehandelt werden muss. Hat das auch einen Einfluss oder ist das eigentlich egal, weil Markt und Ziele nichts miteinander zu tun haben?
Also ich würde immer davon absehen, Grünstrom als Billigstrom zu sagen. Was wir schon wollen, ist, dass wir erneuerbaren Strom so günstig wie möglich bereitstellen.
Und gut, das aber auch. Das können wir abhaken. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, genau. Ja.
Und dann ist die Frage, wie reagiert das System daraus? Was braucht es darum, damit erneuerbarer Strom möglichst günstig auch ankommt, sowohl bei EndverbraucherInnen als auch in der Industrie? Und da gehören dann Flexibilitäten dazu, da gehört auch ein ambitionierter Ausbau mit dazu. Denn wir sehen auch in so einer Dunkelflaute, preisdämpfend wirkend Erneuerbare und preissetzend sind Fossile. Da greift die Merit Order, es wird immer knapper und teure Kraftwerke müssen einspringen. Und je mehr wir sowohl
weil eben das teuerste Kraftwerk im Markt die Preise für jeden Strom bestimmt. Also alles wird
bei den Fossilen sehen wir, die werden immer teurer werden. Das ist Fakt, das ist jetzt schon absehbar. Das heißt, wir brauchen auch erneuerbare Flexibilitäten, die wir damit reinbekommen. Das heißt auch, wir brauchen grünen Wasserstoff damit drin, um auch in solchen Fällen eingreifen zu können. Und manchmal wird es als Systemversagen oder deutsche verfehlte System- oder Energiepolitik beschrieben. Dass wir exportieren zu solchen Zeitpunkten, ist ein Zeichen für einen funktionierenden europäischen Markt und einen gut funktionierenden europäischen Verbund. Und das ist kein Marktversagen, sondern eben genau in den Markt greifen wo man sich dann eben in solchen Phasen gegenseitig unterstützen kann. Genauso wie Deutschland das auch zu genügend Zeitpunkten bei anderen Ländern macht.
Okay, ich habe den Eindruck, Sie sehen das letztendlich nicht ganz so negativ. Aber Herr Lindenberg, auch wenn Sie gesagt haben, da kann man schon gegensteuern und das sind Kinderkrankheiten. Inwiefern, nochmal an Sie gefragt, inwiefern macht es einen Unterschied, welche Ziele die Politik hat, ob sie vor allem billigen Strom haben will oder ob sie sagt, ihr müsst in jeder Sekunde 100% Grünstrom haben, was ja der Realität noch nicht entspricht. Und inwiefern kann denn der Strommarkt beides auch ganz gezielt wirklich anbieten? Inwiefern funktioniert das überhaupt?
Naja, also erstmal die Politik in Deutschland geht ja ganz klar mit dem Ziel 100% Erneuerbare voran. Also dementsprechend, glaube ich, dürfen wir uns die Frage dann irgendwann gar nicht mehr stellen. Zu was für einem Zeitpunkt wir die uns nicht mehr stellen dürfen, weiß ich nicht. Aber das Ziel ist ja dann schon, also dann ist der grüne Versorgungsvertrag, also der Grünstromvertrag überhaupt nicht mehr, dann ist das der Standard. Ne? Dann habe ich eigentlich nur noch Grünstrom. Das sollte ja das Ziel sein. Heute ist das noch nicht so. Das heißt, wenn ich heute einen Grünstromvertrag habe, ja, dann habe ich halt oftmals natürlich den Fall, dass ich den dann nochmal, also dass ich den vielleicht nicht komplett aus, ich sag mal, Anlagen bewerkstelligen kann, die dann auch in Deutschland stehen, also dass ich dann direkt die Anlage mit dem Verbrauchsprofil matchen kann. Das funktioniert vielleicht in den wenigsten Fällen, da muss ich dann noch was beimischen. Also es zeichnet sich ja schon ab, dass gerade die Photovoltaik auf Marktpreisniveau heute produzieren kann. Und dementsprechend, wenn Sie so sagen, Billigstrom, ich finde das nicht billig, nicht auf die Qualität bezogen, sondern auf den
Preis. Haben wir besprochen, ja.
Ist es dann halt wirklich so, dass ich das mit Photovoltaik heute schon wunderbar herstellen kann auf Marktpreisniveau? Und dann natürlich werden die Technologien dann dementsprechend immer teurer.
Also können Sie gezielt nur Grünstrom anbieten? Das geht, ja?
Das geht heute, das machen wir ja auch als Energieversorger. Was wir dann eben machen, ist, dass wir direkt auf die Anlagen...
Jede Sekunde.
Zu jeder Sekunde, ja. Dass wir entsprechend dann auch natürlich ausgleichen müssen, das geht. Und wir eben alles abdecken können, indem wir direkte Lieferverträge haben, Over-the-Counter-Geschäfte machen mit dann eben Anlagen, aber auch mit größeren gebündelten Anlagen, um dann die Verbundeffekte sozusagen auch zu nutzen zwischen PV, Wasser und Wind, um dann unsere Kunden immer mit 100% Grünstrom zu beliefern. Was natürlich passiert, sind Ausgleichseffekte im Tagesverlauf. Das passiert
auch. Das muss ich leider noch dazu fragen. Das geht auch immer günstiger. Also Sie würden das auch beliebig immer, nicht beliebig von heute auf morgen, aber Sie würden das auch immer günstiger liefern können.
Denn das ist unser Ziel. Ja. Also da haben wir das Glück, dass ich immer sehr selbstbewusst sagen kann, wir sind eine Genossenschaft, wir haben eine Satzung und da ist ganz klar, dass wir eben nicht gewinnorientiert sind, sondern für unsere Mitglieder da sind und für unsere Kunden da sind. Und da ist das Ziel, wenn wir günstiger werden können, dann werden wir günstiger auf jeden Fall.
Gut, die Realität in Deutschland ist ja, dass wir noch fossile Kraftwerke haben und dass wir vielleicht auch noch Gaskraftwerke aufbauen werden. Das hat jedenfalls unsere Energieministerin jetzt nochmal ganz deutlich betont in einer umstrittenen und hier viel diskutierten Reaktion auf das Energiewende-Monitoring, das man hier auf der Husum-Wind-Messe ganz anders sieht als im Ministerium. So habe ich heute auch wieder gehört. Die schwedische Ministerin hat ja in Reaktion auf die hohen Strompreise erklärt, als diese Situation eingetreten war, wir müssten nunmehr Atomkraft vorhalten. Nun abgesehen davon, was die wahren Atomkraftpreise sind, Sie haben da kurz eine Andeutung gemacht, geht grüner, wirklich billiger Strom nur durch Zumischen heute? Also Gaskraftwerke.
Naja, also ich sag mal, Gaskraftwerke ist
Strom aus dem Ausland.
Gerade mal so eine Übergangstechnologie, wobei ich da ganz gerne nochmal auch eine Lanze brechen möchte für die Tausenden von Biogasanlagen, die bei uns in Deutschland stehen. Wo es gerade eine gesamte Branche gibt und landwirtschaftliche Betriebe, die sich halt fragen, wie sie denn ihr Geschäftsmodell überhaupt weiterführen können. Weil da, glaube ich, Entscheidungen bevorstehen, habe ich jetzt nochmal eine Perspektive als eine solche Anlage. Und da sprechen wir teilweise von hochflexiblen, dezentralen Kraftwerken. die wirklich dann Strom produzieren können, wenn halt viel zu wenig Strom gerade da ist. Ne? Also das ist wirklich gerade nochmal ein Aspekt, den ich sehr, sehr gerne nochmal hervorheben möchte. Und da ist es ja gerade so, dass diese Betreiber dieser Anlagen vor der Entscheidung stehen, bekomme ich nochmal eine Möglichkeit, meine Anlage weiter zu betreiben, oder muss ich einen Schlüssel rumdrehen, was ja komplett kontraproduktiv ist, wobei ich hingegen ich dann auf der anderen Seite als Regierung überlege, nochmal neue Gaskraftwerke aufzubauen, die, bis die dann halt mal aufgebaut sind, wirklich die Frage sich stellt, benötigen wir die dann überhaupt noch? Kann man die überhaupt wirtschaftlich betreiben? Oder sind es dann Anlagen, die wirklich im Standby auf einem Kapazitätsmarkt nur verfügbar sind, ne? Und dann zu horrend hohen Preisen einspeisen?
Herr Bednarczyk, Sie wollen auch dazu noch was? Noch
ergänzend. Es wurde oft bei der alten Bundesregierung angemaßt, dass es nicht technologieoffen ist. Und jetzt gibt es oft den Begriff der Technologieoffenheit, technologieoffener Kapazitätsmarkt und so weiter. Und da würde ich auch dann wirklich die Bundesregierung daran festhalten, macht es bitte technologieoffen. Und das heißt, eine Kraftwerksstrategie muss technologieoffen sein. Da muss an Flexibilität, an Versorgungssicherheit mehr rein als nur neue Kraftwerke. Die sind auch ein Puzzlestück, die müssen auch dekarbonisiert gedacht werden. Aber es muss eben ganzheitlich und systemisch gedacht werden. Was kann alles dazu beitragen, Versorgungssicherheit langfristig sicherzustellen? Und da wäre mir eine System- und eine Flexibilitätsstrategie deutlich wichtiger als eine reine Kraftwerkstrategie.
Um das jetzt mal abzuräumen oder um es mal vorstellbar zu machen und realitätsnah. Was ist denn, weil wir das jetzt schon oft angesprochen haben, Billigstrom wollen wir nicht, aber was ist denn sinnvollerweise Billigstrom? Also wir hatten in Deutschland im Energiemarkt, also jetzt haben wir Preise zwischen, wenn ich da jetzt richtig liege, Monatsmarktwertpreise von Windenergie 5 bis 8 Cent mal 9 Cent. Es gab Jahre, da ist davon gelaufen, als die Gaskrise und der Ukraine-Krieg losging. Und in der Corona-Zeit haben die Preise auch verrückt gespielt. Aber
im Gegenteil.
Im Gegenteil, ja. Aber es gab auch Zeiten, als noch normaler Markt war, ohne besondere Krisen, da lag der Preis bei sogar unter 2 Cent, phasenweise, in manchen Monaten. Und was ist sinnvollerweise Billigstrom, also guter Billigstrom? Kann das wieder zurückkehren zu 2 Cent? Ist das sinnvoll?
Die Frage ist also Sie sprechen ja gerade den reinen Energiepreis an. Das heißt, wir sind ja, wenn der Endverbraucher, das Wichtige ist doch eigentlich, ist die Energie für den Endverbraucher bezahlbar? Das ist ja gerade das, was in der Diskussion steht oder wo auch viele Endverbraucher sagen und wo auch die Industrie sagt, na ja, können wir aber überhaupt zu den Strompreisen hier noch produzieren? Die Frage ist, brauche ich da wirklich einen Strompreis von 2 Cent? Also das finde ich schon extrem niedrig. Was passiert mit den Abgaben, Umlagen, Steuern, die dann da halt noch on top kommen. Das ist ja auch nochmal ein großer Bestandteil des Gesamtstrompreises, ne, was man nicht unterschätzen darf. Also ich glaube, wenn wir über einen Strompreis von 2 Cent sprechen, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, selbst für eine PV-Technologie das wirtschaftlich zu betreiben. Also das würde ich
schon. Das ist, glaube ich, Erkenntnis, ja.
Mhm. Vielleicht noch ergänzend, um dann auch das Potenzial eines Strompreises, es gibt ja nicht den Strompreis, sondern es ist eben dynamisch. Und da werden tatsächlich die profitieren, die sich auch an diese Dynamik am besten anpassen können und eben Lasten verschieben können, im Zweifel auch mal Last abwerfen können oder im Idealfall auch ein Asset bei sich beim Standort haben, um darauf reagieren zu können, um entweder flexibler einspeisen zu können und entsprechend sich selbst vergüten zu lassen oder auch flexibler beziehen zu können. Das wird die neue Währung sein, darauf auch reagieren zu können, denn die Fluktuationen, ich glaube nicht, dass die aufhört. Ich glaube nicht, dass wir zu diesen ruhigen Zeiten wieder zurückkehren von vor 2019. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, sondern dass jetzt eben wir in einer Phase sind in der Energiewende, wo wir mehr brauchen als den reinen Zubau von Erneuerbaren und sondern auch eben eine Reaktion brauchen bei den Netzen, bei den Batteriespeichern, bei Langfristspeichern und auch beim Verbrauch.
Um da vielleicht anzuknüpfen. Ich hatte schon mal gefragt, was sinnvollerweise auch 100% Ökostrom ist. Also ist Ökostrom sinnvollerweise eben vielleicht auch, dass es nicht nur auf dem im Stromhandel eingespeist wird, wenn es gerade da ist, sondern auch die Einspeisung verschoben wird, was allerdings den Preis und die Einnahmen nicht unbedingt hebt gleichzeitig, weil das dann alle machen und es dann trotzdem einen Überfluss an Grünstrom geben kann. Oder ist es sinnvoll, dass man über PPA wirklichen Grünstrom schafft, über Stromlieferverträge, die einen fairen Preis aushandeln, der dem Bedarf auch wirklich entspricht?
Ja, also das ist ja genau das, auch hier auf der Messe, ein wichtiges Thema, was wir mit Anlagenbetreibenden besprechen. Und da geht es halt vielmals um PPAs. Das heißt, das ist ja genau das, worüber die Betreiber sich dann auch Gedanken machen, wenn sie eine Anlage betreiben, die außerhalb der Förderung einfach läuft. Dann geht es halt um PPAs, dann geht es um Abnahmeverträge und da steckt dann auch der Abnehmer dann halt dahinter. Ne? Das heißt nicht immer, dass man zwingend direkt alles miteinander matcht. Das kann durchaus auch im Nachhinein passieren. Das heißt also, dass ich erstmal vielleicht die Grünstrommengen habe und dass ich dann aber vielleicht später an die Industrie gehe und diese tatsächlichen Grünstrommengen eins zu eins an einen Industriekunden veräußern kann. Das ist dann schon möglich. Wobei ich gerade das Gefühl habe, dass bei der Industrie vielleicht der grüne Faktor nicht gerade auf Platz 1 steht, sondern vielleicht eher so ein bisschen auch, wie ist denn überhaupt meine Planungssicherheit und wie bekomme ich meinen Produktionsstandort hier überhaupt gesichert? Ne,
das hätte ich jetzt auch noch gefragt oder das passt zur nächsten Frage. Also Sie haben die Industrieunternehmen als Direktstromkunden erwähnt. Es gibt ja Industrieunternehmen, die peilen auch von sich aus schon über PPA eine grüne Vollversorgung an, um ihren Kunden gegenüber als vorbildliche Industrieunternehmen, die ihre Standards haben mit Gütesiegel, um sich da entsprechend darstellen zu können. Setzt sich das durch? Und wenn ja, warum? Oder vor allem auch, warum nicht? Sie waren gerade eher skeptisch, dass sich das von selbst durchsetzt.
Naja, das kann sich schon von selbst durchsetzen, aber ich glaube gerade ist halt einfach, und wir haben auch schon Zeiten erlebt, wo das ganz, ganz hoch im Kurs stand, dass verschiedene Industriezweige da ein sehr, sehr großes Interesse hatten, wirklich ihre Produktion CO2-neutral zu gestalten, indem sie einfach erstmal viel Elektrifizierung vorantreiben und die dann auch noch über Grundstromverträge absichern. Das ist natürlich dann schon ein Prozess, der nicht ganz günstig ist. Und gerade wenn ich über Elektrifizierung erstmal auch nachdenke, dann hat das erstmal sehr, sehr viel mit Investitionen zu tun auf Industrieseite. Und da merken wir gerade, dass der Fokus oder dass dieser Respekt und vielleicht auch diese Planungsunsicherheit der Unternehmen doch im Vordergrund steht. Das ist gerade das, was die Industrie daran hindert, meines Erachtens nach.
Herr Bednarczyk?
Ja, vielleicht eine Ergänzung. Also letzte Woche war ich bei dem Marktoffensive Erneuerbare, wo es genau darum ging, wie kriegen wir mehr grüne PPAs in die Industrie, weil beide Seiten wollen. Also sowohl es gibt industrielle Abnehmer, die wollen grünen Strom, die wollen das teilweise für sich selber auch als Claim, damit sie es entsprechend vermarkten können. Teilweise wird aber auch schon antizipiert, dass es Leitmärkte als Beispiel gibt, wo es richtige Label gibt, wo es dann auch eine Notwendigkeit und auch eine entsprechend höhere Vergütung gibt, wenn Kriterien eingehalten werden. Und gleichzeitig gibt es Betreiber, die sagen, PPAs haben ja nicht nur den Vorteil, dass man diese fixe Lieferbeziehung hat, sondern man kommt auch aus der staatlichen Förderung raus. Also die öffentlichen Kassen werden weniger belastet, wenn der grüne Strom direkt vermarktet wird. Und gerade, wir haben es gehört zu den großen Investitionen, die dann da teilweise auch mit verbunden sind und die Unsicherheit. Und tatsächlich der Faktor, der da am häufigsten genannt wurde, ist Planungssicherheit. Und das ist eine politische Aufgabe, dafür zu sorgen, Planungssicherheit zu schaffen, was ergibt sich mit Netzentgelten, was ergibt sich mit Zusatzkosten für Strukturierung, haben PPAs eine Chance, wie sieht die erneuerbaren Förderung in Zukunft aus, wie viel Flexibilität ist da drin, so ein PPA abzuschließen, wie viel Garantien sind die da vielleicht auch mit drin und deswegen auch da die Aufforderung, wirklich Planungssicherheit zu schaffen, damit mehr Unternehmen in der Lage sind und auch mehr Betreiber in der Lage sind, grüne PPAs abzuschließen, weil die sehr viele Vorteile haben.
Welchen Einfluss hat denn oder wird der Clean Industrial Deal in Europa auf die Industriestromversorgung haben. Wirkt das sich positiv als Motor aus, als Anschub, oder zielt der da nicht unbedingt gleich schon in die richtige Richtung, weil andere Dinge im Vordergrund stehen vielleicht?
Das kommt dann letztendlich auf die Umsetzung an. Einiges ist ja noch vage. Ich glaube, es ist gut, jetzt schon damit anzufangen, weil man sonst tatsächlich eine Sackgasse steuert. Also wenn man jetzt nicht die Industrietransformation jetzt beginnt und entsprechend Leitlinien jetzt oder Leitplanken jetzt schafft, wo sich Industrie, auch große Industrie, dann orientieren kann, dann verliert man im globalen Wettbewerb langfristig. Es mag jetzt kurzfristige Effekte geben, die auch gegenläufig gegen die Energiewende laufen, die sind aber nicht langfristig. Die können langfristig gar nicht funktionieren, weil es physikalische Realitäten gibt.
Nämlich?
Den Klimawandel als Beispiel, aber auch eine Verknappung und Verteuerung von Fossilen. Das ist einfach gegeben. Und die Industrien und auch dann wiederum die Märkte und die globalen Märkte, die das frühzeitig erkennen, frühzeitig auch darauf einstellen können als Unternehmen, die werden Wettbewerbsvorteil haben. Und deswegen ist es wichtig, dass es gerade auch in diesem Verbund mit 500 Millionen VerbraucherInnen in Europa und auch entsprechenden großen Unternehmen Planungssicherheit gibt, langfristig die Industrie zu transformieren. Teilweise braucht es da eben auch Unterstützung, damit diese Anstrengungen auch möglich sind.
Herr Lindenberg, Sie sind auch so optimistisch. Also die Vorgaben aus Europa sind ja auch nicht unbedingt nur für grüne Energien als nachhaltig gebrandete Energien. Teils positiv, also beziehungsweise der Green Industrial Deal macht ja gar nicht mehr so klare Vorgaben, dass Industrie Grünstrom beziehen soll. Ist diese fehlende Klarheit ein Problem oder setzt sich tatsächlich einfach nur die Wahrheit und die Kraft des faktischen, die physikalischen Fakten durch, wie Ihr Kollege gerade gesagt hat, Ihr
Kriegspartner? Ja, ich bin auch der Meinung, es kommt tatsächlich auf die Ausgestaltung dann an. Ne? Ich bin für mich ist da noch einiges unklar und ja, würde ich mich enthalten.
Okay, fein. Kritiker von der Grundstromwende, das ist jetzt vielleicht ein leichtes für Sie, das zu parieren. Die sagen generell, seit dem Atomausstieg haben wir einen ganz hohen Stromimportanteil. Ob er nun ganz hoch ist, da mag man sehr drüber streiten, aber es gibt ihn und vorher gab es ihn nicht, das ist schon richtig. Vorher haben wir in Deutschland als stromherstellendes Land Strom exportiert, netto. Das ist ein Problem, vor allem, weil es dann nicht mehr grüner Strom ist. Inwiefern haben Sie recht? Und inwiefern ist das eigentlich völlig egal, weil das sich langfristig dann anders entwickelt? Oder was wäre da zu tun jetzt, um jetzt diese Bedenken zu zerstreuen? Auch aus Direktvermarktungssicht.
Ja, also erstmal, ich hatte eingangs schon mal das erwähnt, wir haben ja einen europäischen Strommarkt und deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn wir Strom importieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Was halt nicht passieren darf, dass wirklich eine Knappheit entsteht. Ne? Zeichnet sich aber meines Erachtens nach nicht ab. Was fehlt, um da vielleicht auch wieder aus dieser Importeursrolle herauszukommen. Es gibt ja ambitionierte Zubauziele der Bundesregierung. Photovoltaik, ich glaube, mehr als fast zu verdreifachen jetzt vom aktuellen Stand aus. Onshore-Wind, Offshore-Wind zuzubauen. Und das ist bestimmt ein wichtiger Aspekt, also diese Ausbauziele auch wirklich weiterhin zu verfolgen.
Ich glaube, ich muss das kürzer machen.
Ich muss aber eine Sache noch kurz sagen, weil das muss dann natürlich auch mit der Flexibilität einhergehen. Das ist ganz wichtig. Also ohne das geht's nicht.
Okay. Und auch optimistische Schlussidee vielleicht noch, da könnt ihr es vielleicht noch einbinden. Geht in beides, also billig und ganz grün, das haben wir diskutiert, mit Speichern und Wasserstoff oder gerade Stichwort Wasserstoff. So billig ist es nicht, aber gut.
Um das vielleicht noch ganz kurz einzubauen, was man auch braucht in dieser Importdiskussion, ist das Verständnis, dass wir ja sehr viel Energie importieren in Form von Kohle, Öl und Gas jetzt schon. Und das wird oft vergessen, weil nur dieser Stromsektor angeschaut wird. Und was wir dann eben brauchen, ist, ob das beides geht, ich würde sagen, ja. Man muss sich aber bewusst sein, dass jetzt ein Tal quasi kommt, wo man kurzzeitig für ein paar Jahre wahrscheinlich erhöhte Basepreise hat und sich daran gewöhnen muss auf stärkere Schwankungen. Aber die Schwankungen werden sich reduzieren und auch der Basepreis wird sich mit einem ambitionierten Ausbau reduzieren.
Ja, schließe ich mich gerne an. Also ich glaube schon, die bleibt dabei, Flexibilität ist wichtig, Netzausbau ist wichtig, Zubau erneuerbare Energien weiter vorantreiben und dann ist der Grünstrom PPA irgendwann eigentlich der neue Standard.
Das ist ein Schlusswort und vielen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank an alle für die spannende Diskussionsrunde. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.